Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt einen schönen guten Tag. In den letzten 10 Tagen erreichten uns täglich neue Nachrichten von Schließungen. Das öffentliche Leben steht fast still und davon ist auch die Kultur stark betroffen. Theater- und Opernbühnen, Museen, Konzerthallen, Festivals oder Kinos dürfen ihre Türen vorerst nicht öffnen. Und das hat Folgen. Nicht nur freischaffende Künstler stehen vor massiven existenziellen Fragen. Auch Betriebe, Unternehmen, Kulturinstitutionen selbst wissen oft nicht, wie es weitergeht. Die Auswirkungen der Pandemie zeigen aber auch, dass es ein gesellschaftliches Grundbedürfnis nach Kultur und nach Kunst gibt. Vielleicht gerade in dieser Krise, die das soziale Miteinander zur Gefahr erklärt. Der Pianist Igor Levit streamt Heimkonzerte via Twitter und bekommt dafür jede Menge Likes. Opern und Konzerthäuser wandern ins Netz. Das ist irgendwie tröstlich, ersetzt aber kaum das Erlebnis vor Ort. Was die Corona-Epidemie für die Kunst, für die Kultur bedeutet, darüber spreche ich in diesen Kulturfragen mit Thomas Oberender, dem Intendanten der Berliner Festspiele. Herr Oberender, wir sprechen heute 2 Tage vor der Ausstrahlung dieser Sendung miteinander. Das Theatertreffen, zu dem die Berliner Festspiele jedes Jahr einladen, wurde abgesagt, ebenfalls das Festival Märzmusik. Welche Auswirkungen hat die aktuelle Situation für Sie, für Ihre Mitarbeiter und für Ihre Arbeit?
Ja, wir können auf solche Entwicklung natürlich schlechter reagieren als die meisten Repertoire-Theater. Wir haben, wenn wir Festivals organisieren, in der Regel Planungsvorläufe von einem Jahr. Bei Musikfestivals ist das manchmal sogar noch länger. Man kann dann wirklich auch schlecht improvisieren und sagen, dass man Geistervorstellungen oder all diese Dinge, die in anderen Häusern, einem Opernhaus oder einem Konzertsaal mit eigenem Orchester leichter zu machen sind, das können wir nicht so schnell herstellen. Viele Künstler reisen nicht an, viele Künstler sind gar nicht aus Deutschland oder dem deutschsprachigen Raum. Und wir müssen dann andere Wege finden, wie wir mit der Situation umgehen. Es ist so ein bisschen wie eine Vollbremsung in der intensivsten Phase eines Langstreckenlaufs, nicht? Dass Sie kurz vorm Ziel plötzlich auf die rote Taste drücken.
Nun muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass Ihr Haus, die Berliner Festspiele und auch der Gropiusbau, der auch dazugehört, staatliche Institutionen hinter sich haben, was viele andere Häuser eben nicht haben. Aber trotzdem haben Sie ja gerade gesagt, Ihr Betrieb steht im Grunde genommen gerade still. Jetzt haben Sie von anderen Wegen gesprochen. Wie könnten die aussehen?
Ja, also wir haben im Gropiusbau, würden wir gestern die Ausstellung Lee Mingwei eröffnet haben. Wir sind jetzt an der Überlegung, wie wir diese Ausstellung, die vorher auch einen stark partizipativen Charakter hatte, also das heißt, dass wir öffentliche Ausschreibungen gemacht haben, wo wir Menschen einladen, ihre privaten Sammlungen zum Teil dieses Ausstellungsprojekts zu machen. Das ist Teil des Konzepts von Lee Mingwei gewesen. Wir müssen gucken, dass wir in den nächsten Tagen oder Wochen Wege finden, dass wir die Ausstellung online begehbar machen. Es ist ja nicht nur so, dass die Besucher nicht ins Haus kommen, sondern auch die Mitarbeiter nicht. Wie kriegen wir das technisch gelöst? Wie können wir die Uploads hinkriegen? Aber abgesehen von solchen technischen und vertraglichen Problemen stellt sich uns natürlich dann die Frage, was für Inhalt können wir überhaupt generieren? Ja, neben den schnellen Lösungen ist es jetzt auch ein Umdenken in der grundsätzlichen Frage, wie sich ein Betrieb organisiert und wie sich Programme in die digitale Sphäre verlagern. Und da wir ja also sozusagen jetzt nicht Geisterkonzerte oder Aufführungen machen, wird es erstmal so sein, dass wir versuchen, eigene Formate zu generieren, die bestimmte Fragestellungen mit Künstlern durcharbeiten, die wir über Skype-Konferenzen oder andere Wege mit ihnen zu einem Angebot an unsere Besucher machen und Besucherinnen. Und wir werden natürlich die Archive durchforsten, was wir für Aufzeichnungen, für Debatten, für Gespräche finden, die wir jetzt bearbeiten, die wir zu bestimmten Fragestellungen zusammenstellen können. Das läuft, aber es läuft vor allem erstmal in der jetzigen Phase das akute Krisenmanagement, also Absagen, Verhandlungen. Wie können wir dafür sorgen, dass die Künstler jetzt nicht durchs Rost fallen, dass wir ihnen einfach Unterstützung geben, die rechtlich möglich ist, aber eben dann auch eine gewisse Perspektive für sie vielleicht aufbaut. Wir wollen ja nicht einfach nur absagen, sondern wir werden viele von den geplanten Projekten einfach versuchen, dann später zu realisieren.
Ja, lassen Sie uns doch mal, Herr Oberender, über das Programm reden, das Ende Juni im Berliner Gropiusbau starten soll. Ob das tatsächlich der Fall sein wird, das ist wahrscheinlich zu dieser Zeit noch ein bisschen fraglich. Down to Earth heißt das. Eigentlich ja ein Projekt, das sich mit der Klimadebatte beschäftigt. Es geht um eine Auseinandersetzung mit den Theorien des Philosophen Bruno Latour. Kann man an dieses Programm denn noch so anknüpfen?
Naja, also ich glaube, es ist ja eher schrecklich, dass dieses Programm so aktuell wurde und so, was wir als einen Ausnahmezustand, als eine Art von innerem Betriebszustandswechsel geplant haben. Das ist auf einmal gesamtgesellschaftlich. Die Grundidee ist, dass wir eine Art von kollektiver Lektüre dieses Buchs, das Terrestrische Manifest von Bruno Latour, machen wollen, eine Ausstellung, die gleichzeitig auch ein fast dreiwöchiges Festivalprogramm realisiert und in der es um diese Grundfrage geht, wie lässt sich Wandel, wie lässt sich ein neues planetarisches Bewusstsein erfahren, wie lässt sich das in einer institutionellen Normalität des Arbeitens einführen, was verändert sich, was bedeutet das denn, wenn wir diesen Versuch mal nicht nur auf der Bewusstseinsebene, sondern auch auf der Ebene einer verwandelten Praxis durchführen. Das tut ja niemand. Wir hängen uns alle die Klimaschutzbilder an die Wand. Aber wir müssen doch mal erfahren und irgendwo diskutieren können, auch mit Experten des Wandels, was das bedeutet, wenn wir unsere Praxis verändern, auch im Kunstbetrieb.
Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters und Präsident des Deutschen Bühnenvereins, der hat im Tagesspiegel gesagt, dass normalerweise ja die Ausnahmesituation auf der Bühne verhandelt wird und reflektiert wird. Und jetzt ist genau diese Ausnahmesituation Realität. Wie geht man damit um als jemand, der Kunst macht?
Es gab diesen schlimmen Satz von Stockhausen, nicht, dass beim 11. September das größte Kunstwerk, also diese Anschläge waren. Das größte Kunstwerk ist im Moment, wie eine Gesellschaft sich umstellt, um in diesem Ausnahmezustand trotzdem eine solidarische Gesellschaft zu bleiben. Eine Gesellschaft, die nicht aufhört, transparent zu bleiben und die Rechte von Minderheiten und von all denen, die jetzt am stärksten betroffen und bedroht sind, zu achten und zu schützen. Und da ist für mich die erste und dringendste Frage nicht so sehr die der Kunst, sondern es ist für mich tatsächlich, und das betrifft auch unsere Arbeit als Institution, eine Frage, was können wir tun, um diesen gesellschaftlichen Wandlungsprozess, ja, der durch dieses Virus beschleunigt und zu einer allgemeinen Erfahrung gemacht wurde oder wird, wie können wir den verarbeiten, was können wir als Institution tun, um diesen Anbruch einer neuen Zeit begreifbar und gestaltbar zu machen mit den Erfahrungen und besonderen Begabungen, die Künstler haben und die auch wir haben in der Kompetenz, solche Entwicklungen zu beobachten, zu perspektivieren und diskutierbar zu machen. Ich glaube, das ist für uns die größte Herausforderung. Also das ist eine rein betriebliche, ja. Also wie schaffen wir das, wenn wir alle zu Hause bleiben, handlungsfähig zu sein? Und wie schaffen wir es dann im nächsten Schritt, eine andere Art von Betriebssystem zu installieren in unseren Häusern? Das hat ja schon angefangen für uns, dieses Nachdenken.
Das heißt, Sie betrachten dieses Virus eher als Symptom und nicht so sehr als Erreger. Also es legt sozusagen Schwachstellen frei, die schon vorher da waren in der Kulturlandschaft?
Ja, wenn wir jetzt diese Toten ausblenden, die das Coronavirus fordert, ist es im Grunde ja das, was Greta Thunberg und Rezo und all diese Aktivisten, die sich für Indigenous und ihre Rechte engagieren und so weiter, seit, man muss sagen, Jahren intensiv fordern und die anfingen, auch wirklich zu Massenbewegungen zu werden, bevor Corona kam. Denken Sie an die ganzen Schriften von Bruno Latour, dieses neue Bewusstsein für das Eingebettetsein unserer Spezies in ein größeres Ökosystem, zu dem ganz andere Akteure genauso gehören wie wir. Und dass wir das achten müssen und dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir mit diesem Planeten umgehen, wie wir mit den Ressourcen umgehen, die wir verbrauchen, individuell, aber eben auch als Institution. Dieses Nachdenken ist auf einmal eine Massenerfahrung geworden. Ja, niemand hätte verordnen können, was wir letztlich tun im Moment durch die tödliche Bedrohung des Virus aus reinen Vernunftgründen. Ja, wir haben alle zugestimmt, dass letztlich, was Greta Thunberg sagt und was die Klimakatastrophenexperten prognostizieren, das war uns allen klar, aber keiner hat sein Verhalten geändert, nicht? Und ich denke, das, was jetzt passiert, ist eine intensive gesamtgesellschaftliche Erfahrung eines Wandlungsgebotes, ja, dass wir plötzlich leben. Wir leben sozusagen den Reisestopp. Wir hinterfragen, was Notwendigkeit wirklich bedeutet gesellschaftlich. Ja, was sind die kritischen Infrastrukturen? All das ist ein Nachdenken, das jetzt durch das Virus intensiviert wird, aber nicht neu ist. Es wird nur plötzlich politische Gewalt und gesellschaftliche Realität. Und deshalb bin ich auch ganz sicher, dass es kein Zurück gibt, in einfaches Zurück in die Zeit davor.
Ich würde gerne, Thomas Oberender, noch ein bisschen konkreter wieder auf die Kunst und die Kultur zu sprechen kommen. Wenn man auf die Website der Berliner Festspiele geht, dann steht da, das Coronavirus ist ein Weckruf und eine Chance, eine neue Gesellschaft zu bauen, eine loving society, was man schwer mit liebende Gesellschaft 1:1 übersetzen kann. Also es läuft was falsch, und vielleicht können Sie noch mal sagen, was konkret läuft eigentlich falsch?
Na gut, also wir haben gemerkt, dass bestimmte Logiken toxisch sind. Ja, also das ist ein Prozess, der in der Gesellschaft jetzt nicht erst durch Corona so auffällig geworden ist, sondern vorher. Ich würde sagen, diese ganzen neuen Massenbewegungen, die von MeToo über Extinction Rebellion, die sozusagen alles Empowerment-Bewegungen waren, die andere Akteure gestärkt haben, die bislang in unserem Diskurs nicht mandatsberechtigt waren, nicht ausreichend. Ja, also von der Rolle der Frau über migrantische, queere Position, all diese in Anführungsstrichen Minderheiten, die sozusagen aufhören, im Versteck zu sein, sondern die gleichberechtigte, souveräne Akteure werden im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang. Das sind für mich alles Aspekte dieser größeren Wandlungsprozesse, die letztlich erzwungen werden durch die Gefahr, die uns immer offensichtlicher wird, in die unser Wirtschaften und unser Verhalten uns selber gebracht hat. Für mich sind Künstler immer die Pilotfiguren, die mit einer großen Intuition und mit absoluter Intelligenz als Erste eine Sprache finden für diese Wandlungsprozesse, ja, die einen anderen Blick auf Muster haben, die sich in der Gesellschaft zu erkennen geben und die formulieren können, ja, in Bildern, in Inszenierungen, in Kompositionen. Das ist sozusagen, das sind die Sprachfinder für diese Wandlungsprozesse. Und da denke ich, dass wir seit einiger Zeit beobachten, dass Theaterstücke entstehen, in denen plötzlich Pflanzen oder Tiere eine große Rolle spielen. Manuela Infante war eine großartige Aufführung bei uns im Theatertreffen letzten Jahres, die argentinische Künstlerin, oder denken Sie an die Arbeit von Claire-Vivienne Sobotka, oder denken Sie an das, was Mona Elgamal mit ihren Installationen vor 2-3 Jahren schon gemacht hat, dass wir plötzlich eintreten in sozusagen Ökosysteme, die uns aufnehmen und diese Art von Einbezogenheitserfahrung machen, also von etwas, das man bedrohlich empfinden kann, zu Recht, aber auch von etwas.
Ich würde da noch mal ganz gerne einhaken, denn zu dem, was Sie gesagt haben, denn letztendlich, was wir ja gerade sehen, also Sie sagen, wir müssen vielleicht den Künstlern auch mehr glauben, und wenn wir uns aber die konkrete Situation jetzt angucken, sehen wir ja eigentlich, wir vertrauen vor allen Dingen jetzt erstmal darauf, was uns wissenschaftliche Institute wie eben das Robert-Koch-Institut sagen, was uns Virologen sagen. Also was würden Sie denn vorschlagen? Was kann die Kunst denn dazu beisteuern?
Naja, wir dürfen keine nur naive Vorstellung von Kunst haben. Also die wirklich interessanten Künstler und Künstlerinnen, die hören diesen Wissenschaftlern natürlich auch zu, aber nicht nur denen, sondern eben auch anderen Wissenschaftlern, anderen Quellen, und amalgamieren sozusagen unterschiedliche Wissensformen in ihrer künstlerischen Sprache. Ich finde das einen unglaublich tollen Prozess, dass wir die Welt erklärt bekommen im Moment von Experten. Dass wir von Menschen, die nicht Politiker sind, ich habe nichts gegen Politiker, die machen, sind Verhandlungskünstler einer ganz besonderen Sorte, ja. Aber im Moment ist sozusagen der Leitdiskurs tatsächlich ein wissenschaftlicher, einer von Experten. Und das ist eine gute Entwicklung. Also nach all der Zeit ist im Grunde die Expertenstimmen immer marginalisiert und hinterfragt und von Trump geradezu lächerlich gemacht worden, gibt es dieses Empowerment für eine faktenbasierte Weltsicht. Und ich glaube, dass Künstler einen Schritt weiter denken als die Experten, dass die dieses Wissen in sich aufnehmen, dass die es mit anderen Formen von Wissen kombinieren, dass die in der Lage sind, uns Erfahrungen dieses Wissens zu vermitteln. Das tun sie nicht erst nach Corona, sondern das ist das, was ich in den ganzen letzten Jahren natürlich beobachte, dass sie die Werkform ändern, dass sie von Institutionen plötzlich andere Ausdrucksmöglichkeiten erwarten und uns auch zwingen, sie ihnen einzurichten.
Aber um das nochmal aufzugreifen, also ist es vielleicht überhaupt eine Frage, welchen Stellenwert Kunst in einer Gesellschaft hat? Also dem Robert-Koch-Institut, dem glauben wir ja im Moment alles. Vielleicht ist das mit der Kunst anders und müsste man überhaupt darüber nachdenken, welchen Stellenwert Kunst und Kultur in Zukunft haben sollte und vielleicht auch, wen sie erreichen soll, weil es ja doch letztendlich immer die bildungsbürgerlichen Schichten auch sind, die damit erreicht werden.
Naja, wir haben ja so eine paradoxe Entwicklung, nicht? Nie war zeitgenössische Kunst teurer und im öffentlichen Diskurs präsenter als in den letzten Jahren, was eben sehr stark vom Markt dominiert war. Und jetzt merken wir, dass Künstler und übrigens auch viele Wissenschaftler, die sich für Kunst neu und anders interessieren, da ist Bruno Latour ein tolles Beispiel dafür, aber auch ein Künstler wie Tino Segal, dass genau diese Künstler anfangen, auf ihre Art als Experten und kompetente Weltdeuter wahrgenommen zu werden und nicht mehr als sozusagen ein Elitenvergnügen. Als Nebenbemerkung nur bei diesem Down-to-Earth-Projekt, was wir gerade vorbereiten, arbeiten wir sehr, sehr viel mit Experten, eigentlich noch fast mit mehr Experten für Reparaturpraktiken, für andere Ernährungsformen, andere Landwirtschaftsformen, als nur mit Künstlern. Ja? Also ich glaube, dass da auch sozusagen andere Nachbarschaften von Kunst und Expertenwissen entstehen, die sozusagen einem höheren Ziel, nämlich einem Wandlungsprozess sozusagen die Erfahrungsgrundlage zu geben, vereint werden. Und da denke ich, dass Kunst ja nicht mehr als das unverständlich schwierige, kryptische betrachtet wird, nicht als das, was man vorher gelernt haben muss, sondern eben sehr unmittelbare Angebote macht, was wirklich viel mit Intuition und mit einem Recht zu diesem emotionalen Wahrnehmen von Welt zu tun hat, was uns nicht unbedingt immer dümmer machen muss. Da gibt's ja eine große Angst davor seit der Geschichte der Romantik und des Faschismus. Da haben wir immer das Gefühl, das sei das ganz Große und Heikle. Aber lesen Sie Locke und seine Gaia-Theorie und das Novozän und Sie merken, dass oft die größten Ingenieursleistungen und besten und folgenreichsten Maschinen genau durch solche Eingebungen entstanden sind. Und wir lernen, neue Achtung vor sowas zu haben.
Also anders gesagt, es müsste eine größere Vernetzung auch wieder von Kunst, Wissenschaft oder Kunst und Experten geben. Also müsste man im Prinzip wieder zurückgehen zu jemandem wie Leonardo da Vinci oder überhaupt zu so einem Begriff des, ich will jetzt nicht sagen Genie, aber des Universalgeistes vielleicht?
Ja, also der kann in beiden Richtungen sein, nicht? Der entsteht in der Wissenschaft. Also ich habe jetzt schon mehrfach eben James Lovelock erwähnt. Das ist jemand, der ist Wissenschaftler, ist auch Ingenieur. Also da gibt's wirklich eine Nähe zu Da Vinci oder zu diesen ganzen Renaissance-Genies, die eben nicht nur reine Künstler waren. Wenn Sie jemand wie Boto Strauß nehmen, ist auch ein Künstler, der immer ein dichtender Theoretiker war, ja, also auch jemand, der ständig die modernsten Theorien der Physik und der Astrophysik verarbeitet hat in seiner Art von Prosa. Das sind Leute, die für uns immer interessanter werden natürlich im Moment. Jemand wie Tino Segal hat Ökonomie studiert, ja, und hat sich entschieden, als Künstler eben gerade deshalb niemals ein Ding herzustellen. Er sagt, die Welt ist voller Dinge, da muss man nichts mehr hinzufügen, sondern es geht um was anderes. Es geht um eine andere Erfahrungs- und Reflexionsform von Situationen und Beziehungen. Und solche Ansätze bekommen sozusagen eine größere Signifikanz für den Wandlungsprozess, in dem wir uns befinden.
Ich würde ganz gerne nochmal wirklich so auf die konkrete Situation jetzt zu sprechen kommen. Ja. Wir reden ja gerade miteinander. Sie sind in Berlin zu Hause. Wir improvisieren ein bisschen technisch auch mit einer App, über die wir Sie jetzt hören, fast wie über Leitungsqualität, Herr Oberender. Berlin hat ja eine unglaubliche Dichte an Bühnen, an Museen, an Kultureinrichtungen. Wie erleben Sie denn jetzt diese Stadt eigentlich, wo dieses öffentliche Kulturleben ja quasi auf Null runtergefahren ist?
Naja, ich erlebe sie aus meinem Wohnzimmer und die Angebote verschieben sich ins Netz. Ich habe das Gefühl, dass hier keine Depression ausbricht. Also bei uns schon ein bisschen, weil wir halt so viele Absagen machen müssen und auch unseren ganzen Betriebsmodus quasi jetzt in die Online-Welt verschieben. Wie organisiert man Meetings? Wie organisiert man Vertragsunterschriften? Also es erzeugt alles sehr viel Arbeit im Moment, diesen Umstellungsprozess zu machen. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir in so einem Stresstest von Institutionen sind, was ihre Zukunftsfähigkeit betrifft. Also können Schulen online betrieben werden? Sind da genug Computer, damit die Kinder eben zu Hause auch lernen können? Wir merken, nein, das sind sie nicht. Funktionieren unsere Telefonanlagen in den Betrieben? Wir haben im Gropiusbau und im Festspielhaus neue Telefonanlagen und einfach Glück, dass wir auf einmal Konferenzschaltungen machen können mit dieser neuen Anlage. Aber die hat halt nicht jeder. Und so lassen sich manche Probleme lösen. Aber wir haben einfach die Aufgabe, in vielerlei Hinsicht zu schauen, ob unsere Infrastrukturen für solche Situationen gerüstet sind. Und das müssen wir alles jetzt sehr schnell erledigen. Das ist schon eine Sache, die uns beschäftigt. Daneben die Kinder zu Hause und daneben plötzlich die Erfahrung, wieder selber zu kochen, wieder selber abends da zu sitzen, nicht unterwegs zu sein und Bücher in die Hand zu nehmen, Filme zu gucken. Ich habe das Gefühl, für manche meiner Kolleginnen und Kollegen ist es auch, oder fängt es an, langsam eine Zeit einer neuen Regeneration von Fantasie zu sein. Und ich hoffe sehr, dass wir damit was mitnehmen können aus dieser Zeit.
Aber Kunst und ja, künstlerische Produktion lebt ja ganz massiv eben auch vom Austausch, vom Diskurs, von Streit eben auch, was ja unter den Bedingungen natürlich jetzt schwierig ist. Wie macht man das dann?
Naja, Kunst lebt auch in hohem Maße von Langeweile. Ist ja nicht nur so, dass man die ganze Zeit streitend in der Kantine sitzt und dann geht man auf die Probebühne und das neue Stück ist fertig, sondern man muss Probleme akkumulieren, man muss Stimmungen akkumulieren. Und es ist gar nicht schlecht, wenn die Leute mal wieder zum Lesen kommen, zum Musikhören kommen, zum sinnlos sich durchs Netz klicken kommen, weil uns letztlich das reicher macht. Das sage ich jetzt mit ein bisschen saloppen Ton, aber es ist nicht ausgemacht, ob das so schädlich ist, was uns da jetzt gerade passiert. Dieses zur Ruhe kommen, dieses sich wichtige Fragen stellen, kann sich als sehr produktiv erweisen. Und ich bin sogar sehr überzeugt davon, dass es so ist. Und wir sind ja nicht sozusagen isoliert. Wir sind zwar physisch isoliert, aber ich habe noch nie so viel telefoniert wie im Moment. Also das sind 8 Stunden am Tag, die äußerst intensiv sind, nicht? Aber irgendwann kann man halt den Hörer auflegen und dann beginnt der Abend. Das ist eine neue Erfahrung.
Ich würde Sie zum Schluss, Thomas Oberender, ganz gerne noch fragen, wie Sie das einschätzen. Wenn wir jetzt mal 12 Jahre zurückblicken, gab es eine groß angelegte Rettungsaktion für die Banken 2008 in der Finanzkrise. Sehen Sie, dass für die Kultur ein ähnlicher Aufwand betrieben wird, jetzt 2020?
Das ist zu früh, um das zu sagen, nicht? Aber allen Proklamationen, die man so vernimmt, zufolge ist das schon auf dem Radar der Politik. Und ich finde es interessant, in der ersten Phase erleben wir, dass viele Entscheidungen erstmal von uns eigenverantwortlich getroffen werden mussten. Machen wir zu, machen wir nicht zu. Manchmal hat das Bundesland, in dem man jeweils arbeitet, die Entscheidung getroffen. Hier war der Klaus Lederer in Berlin wirklich sehr vorbildlich und konsequent und schnell. Aber lässt man die Mitarbeiter zu Hause oder nicht? Also viele Entscheidungen muss man schon für die eigene Institution treffen und später auch sicher verantworten. Und für die Künstler, glaube ich, läuft der Diskurs immer mit. Es ist für mich auch wirklich eine tolle Beobachtung, dass die Schwächsten, also die, die ja auch sozusagen in sehr speziellen Vertragsverhältnissen leben und arbeiten, dass die mitgenannt werden bei der gesamtgesellschaftlichen Solidaritätsdebatte. Das finde ich ein positives Zeichen.
Sagt der Autor, Dramaturg und Intendant der Berliner Festspiele Thomas Oberender über Kultur in Zeiten der Corona-Krise und danach. Im Anschluss an diese Kulturfragen hören Sie die Sendung Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie gesund.